Radio Free FM, 102.6% Music.
Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und heute geht es im weitesten Sinne um das Thema Glas und bei mir zu Gast Alki Osterland. Hallo Frau Osterland.
Hallo.
So, jetzt habe ich noch nicht aufgedreht. So, jetzt, ich habe vergessen, Ihren Regler aufzudrehen.
Hallo, so. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, super. Also wenn Sie sich ganz kurz mal vorstellen, Namen haben wir ja schon gesagt und einfach so ein bisschen loslegen, was mir auch in der Anfangsrunde ganz wichtig ist, wie sind Sie eigentlich zur Kunst gekommen? Okay.
Ich bin Künstlerin und Kunsthandwerkerin. Mein Material ist das Glas. Ich arbeite in Schwäbisch Gmünd, habe da eine Glaswerkstatt seit vielen, vielen Jahren. 25 Jahre mindestens. Und betreibe mit zwei Kolleginnen die Galerie Labor im Chor, eine Galerie für angewandte Kunst. Wie bin ich zum Glas gekommen oder wie bin ich zur Kunst gekommen?
Ja,
zur
genau.
Kunst. Ich glaube, ich wollte schon immer Künstlerin werden und bin total froh, dass ich das sein kann. Ich habe nicht an der Kunstakademie studiert, sondern hatte ja gleich diese so eine Faszination für das Material, wollte unbedingt damit arbeiten. Damals, als ich studieren wollte, gab es zwar eine Glasklasse in Stuttgart, an der Rietveld-Akademie in Amsterdam und in Helsinki, aber das erschien mir alles entweder zu schwierig, dahin zu kommen, oder die Glasklassen zu die Zeiten am Glasofen zum Beispiel in Stuttgart zu gering. Ich wollte da tiefer eintauchen und
war zu theorielastig da irgendwie.
Ja, ich wollte wirklich ich wollte das wirklich beherrschen und so kam ich zum Glas.
Ja gut, wo haben Sie denn dann angefangen, mit dem Glas konkret zu arbeiten? Wo waren denn dann diese Öfen, von denen Sie gerade geredet haben?
Ja, das war gar nicht so einfach. Ganz kurze Episode hatte ich an der Glasfachschule, war aber dann natürlich, nachdem ich schon an der Uni war.
Also haben Sie doch studiert an der Uni?
Ja, ich habe schon auch studiert, ja, aber
was anderes?
Was anderes,
was
ja.
Denn?
Germanistik, Romanistik und allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaften.
Aha, und dann
hört sich gut an.
Ja, ist interessant, ja, aber gut, klar, weil Studium und zuerst dachte ich, jetzt hat sie doch gesagt, sie hat nicht studiert. Nee, sie hat nicht Glas studiert.
Ich habe nicht Glas studiert, genau. So. Ich habe nur aus Verlegenheit das andere studiert.
Ach so.
Und was mir auch Freude gemacht hat.
Ja, klar.
Genau, also ich war dann an der Berufsschule, das war dann nach der Uni kein Weg mehr und habe mir dann meine Lehrer und Lehrerinnen selber gesucht. Ich habe mir angeschaut, welche Künstler, die mit Glas arbeiten, interessieren mich. Welche Arbeit interessiert mich, welche Person interessiert mich und habe mich dann dort als Assistentin oder Praktikantin beworben in den einzelnen Ateliers, Werkstätten.
Wie sind Sie denn auf diese Arbeiten gekommen? Wo haben Sie die gesehen? In Museen, Galerien?
Galerien. Es gibt auch eine Fachzeitschrift, Neues Glas. Da habe ich die gefunden.
Mhm.
Ja.
Wusste ich nicht. Für alles gibt es Fachzeitschriften.
Ja, genau.
Achso, dann haben Sie da geguckt und gedacht, oh, das ist jetzt aber toll.
Genau.
Und dann haben Sie da nachgefragt, bei wem sind Sie dann als erstes gelandet?
Als erstes war ich tatsächlich bei Magdalena Mayhöfer. Stimmt nicht. Ich war zuallererst in Wartgassen bei Villeroy und Boch. Die haben eine Kristallerie, hieß das. Die sind ja eher berühmt für ihr Porzellan, haben aber tatsächlich mit Glas ursprünglich angefangen und habe dort am Ofen gearbeitet. Das heißt, am Ofen gearbeitet heißt Glas, Glasblasen mit einer Glasmacherpfeife.
Mhm. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, ich habe es nicht ganz mitgekriegt, den Namen. Wo ist diese Fabrik?
In Wartgassen. Ich glaube, es gibt es nicht mehr im Saarland.
Ach, im Saarland war das.
Mhm. Genau.
Okay.
Die zweite Station war dann in Saarpotry in Nordfrankreich an der belgischen Grenze gegenüber von Charleroi. da habe ich bei Antoine Lepelier gelernt, Glas Gousse Patevert. Das ist eine Art Glasbrocken in der Form zu schmelzen.
Aber zuerst Glasblasen.
Das war das Erste, ja.
Wohl. Das sieht man manchmal auf so Weihnachtsmärkten nicht schlimmer.
Ja, aber das ist Lampenglas, das ist so. Nochmal was anderes. Die arbeiten am Brenner, mit können auch eher nur kleine Sachen machen. Glasblasen am Ofen ist dann, wenn mit der Glasmacherpfeife eintaucht in das flüssige Glas und das dann ausbläst und auch große Sachen machen kann, wie große Vasen. Meistens sind es Gefäße, weil das ja hohl.
Aber ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, wenn man da
reinzieht. Ja, das ist vor allen Dingen heiß, ja. Ja, es ist heiß. Aber was ich jetzt mache, dieses Flachglas verschmelzen, das habe ich dann tatsächlich in Schwäbisch Gmünd gelernt, bei Magdalena Mayhöfer. Das war meine wichtigste Lehrerin, die mich am meisten geprägt hat. Das ist flaches Glas im Ofen zu verschmelzen. Das ist auch heiß und die Formen sind auch schwer.
Verschmelzen, das heißt, das sind verschiedene Gläser, oder wenn Sie sagen, genau. Verschmelzen.
Das sind, ich kaufe das Glas als farbiges, ich arbeite nur mit transparentem Glas, aber als farbige Glasscheiben, die sind 60 cm auf 1,20 m ungefähr groß. Das ist ein sehr spezielles Glas. Und das schneide ich mit einem Glasschneider. Und legt es dann die einzelnen Stücke aneinander, aufeinander und schmelzt die dann zusammen zu einer neuen Platte mit aus verschiedenen Farben und Formen.
Ja, wir haben vorher in der Vorbesprechung, das gibt es ja immer bei uns, ihr wisst das ja, die Gäste kommen nicht einfach so rein, haben sie so eine Glas, ich nenne es jetzt mal Scherbe, mitgebracht und dann... schneiden Sie mal, ich hoffe, man hört's.
Genau, ich habe jetzt den Glasschneider in der Hand und ritze das Glas
an. Ja, man hat es gut gehört, ja.
Dreh es um und zerschlag.
Mal draufklopfen und dann ist das sauber so. Also eine Zollbruchstelle haben Sie da eingebracht mit dem Glasschneider und dann hat man das gehört. Und dann klack. Genau, also so haben Sie da verschiedenfarbige Scherben. Ich nenne es jetzt mal Scherben.
Sie nennen es Scherben, ja, aber mit dem Glasschneider kann man ja wirklich genau die Form schneiden, wie man haben will. Genau, die lege ich aneinander, aufeinander. Dann kommt das Ganze auf eine Platte, eine keramische Platte in den Ofen und wird in dem Fall, weil es ein sehr weiches Glas ist, bei 820 Grad zusammengeschmolzen.
Frau Osterfeld, wir machen so ein kleines bisschen weiter. Sie haben ja so ein Beispiel schon genannt, aber Sie machen eine ganze Menge verschiedener Sachen aus Glas.
Ja, also aus dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dieses flache, farbige Glas, dann mache ich große Wandbilder, die sind reliefartig, die werden nochmal über eine Form geschmolzen. Ich mache auch Sachen für die Kunst am Bau, also für die Fassade. Da eignet sich Glas ja total gut auch, weil es ja beständig ist und weil das Licht so wichtig ist dabei. Auch das Außenlicht. Ich arbeite aber auch mit massivem Glas, das heißt, das Glasbrocken in eine Form geschmolzen werden. Das ist das, was ich in Sapoterie gelernt habe. Das sind dann Plastiken, die auch für innen und für den Außenbereich sind.
Aber jetzt bleiben wir mal bei diesen Wandkunstwerken oder Kunst am Bau. Die sind doch riesige Sachen. Werden die irgendwie zusammengesetzt? Ich meine, beliebig groß ist der Ofen ja nicht.
Genau, der Ofen ist die Grenze. Den habe ich mir ganz am Anfang bauen lassen und dachte damals, der ist so groß. Aber er ist natürlich zu klein. Er hat ein Innenmaß von 1,30 Meter auf 70. Das ist schon ziemlich groß, weil er auch hoch ist, also tief ist. Aber natürlich ist er zu klein. Nee, also diese Sachen sind am Stück, so groß sind sie. Und dann müssen es eben, wenn das eine Fassade ist, zum Beispiel mehrteilige Arbeiten sein.
Also da machen sie dann, aber gut, da muss man sich natürlich dann ganz genau überlegen. Es muss ja dann irgendwie zusammenpassen.
Ja, oder ist rhythmisch.
Ach so,
ist einfach eine Gruppe. So.
Ja, wenn man sich das vorstellt, 1,30, 70, was ist das Papierformat? Können sich die Leute manchmal vorstellen, A0 oder was ist das?
Nein, das ist viel größer.
Noch oder? Größer?
A0? Nein, ich weiß es nicht. 1,30 Meter, naja.
Okay, müssen wir jetzt nicht ausrechnen. Das ist schon
ein bisschen größeres Kind, die Höhe.
Ja. Ja. Nee, ich glaube A0 ist ein Quadratmeter. Das könnte er dann aber gerade hinhauen.
Ja, das würde dann hinhauen.
1,3 mal 0,7.
Ja, aber es ist schon ziemlich groß.
Also es ist groß.
A0 ist ja auch zum Handhaben. Ja, weil ich muss ja auch eine Form machen. Ja. Die muss ja auch noch zu handeln sein und da in den Ofen gebracht werden.
Können Sie noch mal einfach so ein paar Beispiele nennen, für gerade mal Kunst am Bau? Das muss jetzt nicht unbedingt die Namen, ich habe dafür die Firma XY, das machen wir nicht, aber, ja. Aber so generell mal.
Das letzte Projekt, was ich gemacht habe, war ein ganz schönes Projekt, das war für eine Baugruppe, die sich eben zusammen ein Haus geplant haben, nach ihren Bedürfnissen und wie sie zusammenleben möchten. Das Ganze hat dann passend zu ihrem Namen auch eine Landschaft, tatsächlich wieder eine Landschaft gegeben, die unten ein bisschen wie Kujaniskazi heißt es, heißt der Film so?
Weiß ich es nicht.
Ja, also das ist, es fängt, es ist aber andersrum. Unten die ersten Bilder sind dieses ganz bewegte Stadtbild, wo viel los ist und nach oben hin bis zum vierten Stockwerk wird es immer ruhiger. Also wird die Landschaft ruhiger und der Himmel ruhiger und es wird klarer und heller und ruhiger.
Nur noch einzelne Vögelchen da oben oder?
Ne? Dann gar nicht, dann einfach nur noch Stille.
Dann nichts.
Stille und Weite.
Dann nichts mehr.
Und das war schön, weil ich mit denen zusammen das erarbeitet habe.
Ich denke jetzt manchmal bei Glasarbeiten, aber kommt mir jetzt in den Sinn, weil ich vorher mal an der Kirche vorbeigelaufen bin. Für Kirchen haben Sie da auch schon was gemacht?
Leider nicht, würde ich total gerne.
Okay.
Und genau, weil ich das auch, das ist ein schönes Beispiel mit den Kirchenfenstern, weil die ja genau das was klar so faszinierend macht, das ist ja, es besteht ja hauptsächlich aus Sand, also 90% Sand und auf einmal hat man ein Material, was Licht durchlässt, also fast was Immaterielles hat. Und in Kirchenfenstern, finde ich, kann man das sehr gut beobachten. Da kommt dieses farbige Licht in den Innenraum und schließt so den Alltag, das Äußere aus diesem Raum. Man hört es noch, bestimmt hier im Ulmer Münster, man hört, weiß nicht, ob der Markt oder halt das Treiben drumherum, kriegt man mit. Und trotzdem ist man dem enthoben, ist man in diesem Innenraum, weil man den Außenraum nicht sieht und nur dieses...
Naja,
farbige, gefilterte Licht sehen.
Ja, und das Licht fällt ja immer anders ein, je nach Sonnenstand.
Genau, ja.
Mal so, mal so, mal ist, sag ich jetzt mal, die Projektion verzerrt. Also ist jetzt so mal.
Ja, und auch zu verschiedenen Tageszeiten kommt, wird ein anderer Teil des Innenraums beleuchtet.
Also das würde Sie schon mal interessieren, sowas
würde
zu machen.
Ich total gerne machen.
Ja, vielleicht hört es jetzt jemand, der irgendwie eine Kirche
das
oder...
Das wäre die Kür, ja.
Oder einen anderen Sakralbau, nennt man es ja allgemein. Sie haben jetzt gerade Sand erwähnt. Bei der Geschichte fällt mir jetzt natürlich die Geschichte ein. Ja, Glas gibt es ja schon sehr lange.
Ja. Ja, ja. Ja, also die Ägypter haben damit angefangen, hauptsächlich auch damit, um Edelsteine zu ersetzen. Die haben hauptsächlich mit opakem Glas, also undurchlässigem Glas gearbeitet. Ist ein bisschen leichter zu bearbeiten. Es gab verschiedene Stätten, wo der Sand auch gewonnen wurde. Diese alten Rezeptbücher, also dann auch im Mittelalter, also es gab dann persisches und römisches Glas und dann kamen die Germanen und haben alles zunichte gemacht, auch viel Wissen zerstört, mussten dann wieder von vorne
also Glas wieder anfangen. Zerschlagen, viel Glas.
Sie haben nicht nur Glas zerschlagen, sondern auch die Glasmacher, nehme ich an, und damit diese Geheimnisse.
Ja.
Das ist ja auch ein sehr geheimnisvolles, geheimniswahrendes Zunft gewesen. War ich da zu schnell von den Ägyptern?
Nee.
Also klar.
Also irgendwann kamen halt die Germanen oder die Vandalen. Dann haben
die Vandalen alle, also irgendwelche Barbaren. Und genau, die Römer waren schon dabei, ganz hauchzartes, ganz transparentes Glas zu schmelzen und zu brennen. Während eben die Anfänge waren eher ein Steinersatz.
Ja. Kann man da eigentlich jeden Sand nehmen? Kann ich da jetzt einfach ans Meer gehen und sagen, ich hole jetzt ein Kilowatt?
So. Ja, ein Kilo dann, Sand und dann ist aber noch kein Glas. Es muss noch Natron dazu und Kalk. Mhm. Aber tatsächlich ist natürliches Glas, findet man, wenn Blitze in Sand einschlagen. Dann gibt es diese braunen, je nachdem verschieden rötlich, braun, graue Röhrchen. Das ist da, wenn der Blitz einschlägt und den Sand verschmilzt.
Also so sind die Leute vielleicht mal drauf gekommen, Glas zu machen, oder es ist was in Feuer gefallen, dass es super heiß war.
Vielleicht war es auch beim Bronze Gießen herstellen, dass der Sand dann
dabei war,
geglast hat.
Ja. Also schon interessant. Also und wie Sie sagen, dann war ja eine Zeit lang offensichtlich nichts oder wenig. Wann hat
weniger
es dann wieder,
oder schlechtere Qualität
Und wann hat es dann so wieder angefangen? Wann kann man sagen, wo es wieder einigermaßen gut geworden ist? Vielleicht so, also im Mittelalter denke ich jetzt mal schon da waren ja dann so von der Kirche
Spätmittelalter wurde es dann auch wieder klar, also diese Gläser wieder zu klären, damit die nicht so grünstichig sind. Das Grüne, was wir ja auch im Fensterglas sehen, wenn wir auf die Schnittkante schauen.
Ja, stimmt.
Ja, das ist also bläulich-grün, das ist eine ganz schöne Farbe. Das ist das Eisen, was auf der Erde viel vorhanden ist und das muss man klären, das Glas, diesen Eisengehalt rausholen aus dem Sand, um ein ganz klares Glas zu haben, zum Beispiel für eine Brille oder ein Fernglas.
Ja, da möchte man ja nicht grün sehen und wenn, dann höchstens rosa.
Ja, und da reicht eine geringe Dicke, wie zum Beispiel für eine in der Bank, da wird es ja, dann ist das Glas vielleicht 2-3 Zentimeter dick und schon ist es ziemlich grün und nicht mehr.
Ja,
also das Glas wird sehr schnell, je dicker es wird, undurchsichtig.
Ja, Frau Osterland, wir haben gerade so ein bisschen über Ihre großflächigen Glasarbeiten geredet und Sie haben aber hier vor dem Mikrofon eine Schächtelchen und da sind auch ganz kleine Sachen drin. Beschreiben Sie die mal so ein bisschen.
Ja, weil ich ja in Schwäbisch Gmünd gelandet bin mit meiner Werkstatt. Meine erste Werkstatt habe ich mit 3 Goldschmieden geteilt. Meine ersten Arbeiten waren kleine Proben. Da alles habe ich eingeschmolzen. Und aus diesen kleinen Proben, wenn man da in der Goldschmiede ist, dann ist es fast naheliegend, daraus Schmuck zu machen. Das heißt, ich habe von Anfang an, seit ich meine Werkstatt in Gmünd habe, auch schon immer Schmuck gemacht. Jetzt aber keine Glasperlen, sondern flaches, farbiges Glas mit Einschmelzung von Gold und Silber oder auch Glassteine.
Also
facettiert und gemacht, also verschiedene Sachen.
Jetzt muss ich mal fragen, Einschmelzung, das heißt, normalerweise denkt man ja gut, man hat da drumherum was Gold und aber so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, ist das Gold bei Ihnen in dem Glas drin?
Genau, das Glas ist innen drin. Ja.
Das also, ja.
Ja, Glas oder Silber schmelzt sich ein. Das heißt, ich habe eine Grundfläche, eine Basis aus Glas, da kommt sehr dünn, so dick wie Alufolie, also so ungefähr die Stärke, kommt Feingold oder Feinsilber rein und wird nochmal überfangen mit klarem Glas, damit man das sieht und dann zusammengeschmolzen.
Also das ist jetzt interessant, deswegen habe ich nochmal nachgehakt, weil ich denke, Glas und Gold und Schmuck, dann denke ich immer, das ist eingefasst, aber es ist gerade andersrum bei Ihnen.
Ja, genau, und wird aber auch nochmal dann gefasst. Also der Glasstein dann mit dem eingeschmolzenen Silber oder Gold wird dann nochmal gefasst, wie in anderen Edelsteinen auch, ja.
Halten Sie mal so ein Ding hoch, damit ich das dann vielleicht doch mal oder beschreiben Sie
also
selber.
Das ist, ja, hier habe ich Broschen, die mir Vergnügen bereitet haben zu machen. Das sind Broschen, da sind Glassteine neben Edelsteinen gefasst. Das sind große Steine, bunte Steine. Und jeder einzelne Stein hat ein Preisetikett. Das hängt an einer roten Seidenschnur dran. Die Preisetiketten sind auch aus Silber. Da ist ein vierstelliger Betrag einpunziert.
Ist die so teuer?
Sie ist tatsächlich weniger teuer, aber so
der ist halt cool, ja.
Ja, genau. Also wenn man es zusammenzählt, also das Gegenüber beim Abendessen, kann ja dann zusammenzählen, kommt immer auf einen fünfstelligen Tausenderbetrag.
Ach so, Sie geben das dann rum und dann müssen die das zusammen.
Nee, man muss halt, man sitzt da einem Menschen gegenüber und der kann dann, weil Schmuck hat ja auch, man trägt ja aus ganz vielen verschiedenen Gründen Schmuck, aber ein Grund könnte auch sein, dass man zeigen will, was man hat.
Ach so, genau. Und dann guckt man da drauf genau. Und sagt.
Und anstatt dann irgendein Zeichen zu haben, kann man da auch doch gleich das Preisschild dranhängen. Und ich habe tatsächlich echte, also Edelsteine neben Klarsteine gesetzt, weil das tatsächlich auch in sehr altem Schmuck so ist, dass gerade in der Zeit, in der man dieses Wissen das Wissen transparentes Glas zu machen verloren war, hat man die gleichwertig behandelt. Also Glassteine, die sehr transparent waren, neben Edelsteine gesetzt.
Okay.
Weil da ging es auch
Ja, halt der Seltenheit. Seltenheit, es war wahnsinnig selten und ist als Edelstein durchgegangen.
Ist auch als Edelstein durchgegangen, genau.
Ach so. Da wären wir heute froh, gell?
Ja.
Und dann ist da noch was ganz Besonderes. Das hat also für mich, als sie es da rausgezogen haben, ausgesehen wie ein Rosenkranz.
Wie ein Rosenkranz? Meine Corona-Arbeit, diese hier.
Ja.
Ja, das ist eine Kette aus länglichen Gliedern. Da ist jetzt mal kein Glas dabei. Doch eine Träne, eine geschliffene Glassträne. Das sind auf der unteren Hälfte sind Schildchen mit eingravierten Wörtern. Das ist ein Liebesgedicht. Wort für Wort kann das die Trägerin oder der Träger lesen. Für sich nur. Es ist nicht fürs Gegenüber lesbar. Ja, es ist ein tragbares Liebesgedicht, weil das ist ja das, was ganz am Anfang von der Pandemie so, glaube ich, vielen wichtig wurde, so deutlich wurde, wie wichtig Beziehungen sind. Eine Kette ist ein schönes Symbol von Verbindung, und ein Liebesgedicht sowieso, oder?
Ja. Aber also ich konnte das jetzt nicht lesen, also meine dicke Bastelbrille hatte ich gar nicht dabei, aber ich glaube, ich hätte selbst mit der Schwierigkeiten, da brauchen wir doch fast eine Lupe.
Das ist dann für jüngere Leute.
Ja.
Ich kann es auch nur mit Schwierigkeit lesen.
Ja, wie sagt der Schwab, lieb vor Gott, aber Sach bleibt. Sie haben in der Vorbesprechung so ein bisschen was über ein Projekt erzählt. Wie heißt denn das?
Ja, in der woran ich gerade arbeite, ist ein Projekt, das hat den Namen Wird alles wieder gut? Fragezeichen. Da möchte ich gerne aus der Zukunft schauen auf die Zeit, die wir jetzt erleben und stelle die Frage, was von den Verheerungen, von den Verlusten, von unseren Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, werden noch sichtbar sein in der Zukunft, in 20, in 50 Jahren. Ich habe dafür das Bild einer Landschaft gewählt, weil ich denke, Gedenken wird ja auch immer verortet, braucht einen Ort, das ist das eine. Und Landschaften, zum Beispiel, wenn ich jetzt an Gmünd denke, der Limes, der ist ja immer noch sichtbar, zumindest da, wo der rätische Limes ist, an einem unterschiedlichen Pflanzenbewuchs. Also das heißt, Landschaften tragen noch die Spuren der Vergangenheit, man muss sie lesen können, auch wenn es sehr, sehr lange her ist. Gleichzeitig, ja, auch Schlachtfelder, zerstörte Landschaften könnte man sehen, wenn man es weiß. Der unbedarfte Betrachter oder die Besucherin sieht es nicht, sondern die sieht, grünes Gras ist drüber gewachsen. Und es gibt Orte, an denen man tatsächlich denkt, eigentlich müssten die Steine hier schreien, immer noch, weil man weiß, was da passiert ist, aber sie tun es nicht. Das Gras ist grün wie im Allgäu.
Ja.
Es sind mehrere Fragen, die da drunter liegen an diesem Landschaftsbild. Zum Beispiel, ob man eine Landschaft schön finden kann, darf, wenn man weiß, dass es ein Schlachtfeld war, zum Beispiel.
Ja, und wie bringen Sie das dann rüber? Ich denke,
genau. Was ich jetzt in dem jetzigen Projekt mache, ist, dass ich Menschen befrage, von denen ich dachte, die haben bestimmt was, die waren an einem Brennpunkt, an einem wichtigen Punkt. Zum Beispiel habe ich eine befragt, die in Stuttgart in der Psychiatrie arbeitet, oder auch den Landrat vom Ostalbkreis, oder eine Frau, die in der Lea in Ellwangen arbeitet. Habe die befragt von ihren Erlebnissen und von ihren ganz, wo sie die größten Zerstörungen erlebt haben.
In diesem Leben, in der Pandemie.
In diesen letzten anderthalb Jahren. Mhm. Also wo waren die kritischsten Punkte? Wo waren die Zerwürfnisse am größten? Und was mich sehr freut, ich habe da sehr persönliche Antworten bekommen. Das freut mich sehr. Es war kein Ausflüchten in so und so viele Zahlen oder sondern es waren ganz persönliche, sehr, wenn ich jetzt so ein großes Wort sagen darf, wahrhaftige Statements. Und die möchte ich, oder die habe ich zum Teil schon in Landschaften übersetzt. Oh. Das sind abstrahiert einzelne Hinweise auf den Ort zu sehen. Und der Titel wird der Ort sein. Also ich werde die Koordinaten jetzt zum Beispiel von der Lea in Ellwang, die werde ich dazu setzen. Also ich werde das Ganze verorten und das Geschehen ist in abstrahierten, manchmal Gegenständen noch zu erkennen.
Also mir ist es jetzt ein bisschen zu abstrakt. Vielleicht, ja, Sie lachen. Also so vom Sinn, das hört sich alles wahnsinnig interessant an, aber ich will dann immer so ein Beispiel. Sie müssen natürlich, dürfen Sie auch gar nicht, aber trotzdem, egal von wem, vielleicht immer so ein Eindruck, so ein Zitat oder irgendwie was sagen, damit ich mir das besser vorstellen kann.
Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt von Altmenschen sprechen, die stark abgebaut haben, weil sie nicht mehr raus konnten, keinen Sport mehr oder keine Bewegung mehr machen konnten und was nicht mehr aufzuholen ist. Meine Landschaften sind sehr zerklüftet. Das sind große Leerräume drin, Leerstellen drin, zum Beispiel.
In dem Fall, was zerklüftet ist, dass man da nicht mehr raus kann.
Da ist einfach nichts mehr, ja. Das ist einfach ein Fehlen. Da ist, ja.
Und wenn es dann besser wäre, dann
wird's. Selbst die Sonne hat ein Loch.
Echt? Das heißt, wenn es besser wäre, dann wären das so offene Landschaften, wenn es jetzt.
Wär das Glas geschlossen. Ich mache tatsächlich Löcher in das Glas rein.
Okay. Ja.
Und auch die Ränder fransen aus.
Ah, jetzt kann ich mir das vorstellen. Jetzt.
Also es ist keine intakte Landschaft mehr. Mhm. Es kann nicht mehr intakt. Also es ist ja nicht mehr intakt.
Also machen Sie an. Ja, okay. Jetzt kann ich mir das vorstellen. Jetzt, wo Sie sagen, ja, ich mache dort diese Glas, größere Sachen, also ist eher großformatig.
Ich versuche mich an klassischen Landschaftsformaten zu halten. Mhm. Also so ein klassisches Bild, was man sich übers Sofa hängt.
Und da arbeiten Sie jetzt dran?
Da bin ich jetzt gerade dran. Ich hoffe, dass ich 5 Stück fertig bekomme und da so einen kleinen Preview machen kann am 6. November.
Bei Ihnen im Atelier?
Nicht im Atelier, sondern in der Galerie Labor Chor in Schwäbisch Gmünd im Prediger.
Mhm. Erzählen Sie mal ganz kurz was über die Galerie, weil vielleicht will ja der eine oder andere da mal hinfahren.
Ja, genau. In Schwäbisch Gmünd mit 2 Keramikerinnen, Angela Munz, die auch hierher kommen wird im November zur Plattform, und Maria Hockemer, sie ist auch Keramikerin, und ich werde betreiben seit 2006 die Galerie für angewandte Kunst, Galerie und Forum im Prediger, das ist der, da ist das Museum drin in Schwäbisch Gmünd und der große Saal für Theaterveranstaltungen, wirklich mittendrin in der Stadt. Und stellen dort, machen ungefähr 6 Ausstellungen im Jahr und stellen dort Kunsthandwerk und angewandte Kunst aus. Nicht jetzt nur von uns, sondern wir laden Kollegen, Kolleginnen ein aus Europa. Deutschland, Europa. Mhm. Ja.
Ja, jetzt bin ich aber gerade bei dem Thema, wenn Sie schon Galerie ansprechen und andere Künstlerinnen, Künstler, diese Reihe, um die es jetzt ja geht, da geht es ja um den Bund der Kunsthandwerker. Mhm. Wie sind Sie denn zu denen gekommen?
Da bin ich schon ganz lange dabei. Damals hatte ich mich beworben. Als ich meine Werkstatt eröffnet habe, habe ich mich dort beworben und bin, nachdem ich die ersten Sachen hatte, die ich für gut befand, und bin dann einjuriert worden. Die Mitgliedschaft wird juriert.
Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Ja. Man kann da jetzt nicht sagen, okay, ich fülle einen Mitgliedsantrag aus und dann war's das, sondern man muss dann sich schon der Sache oder des Vereins oder des Bundes würdig zeigen. Mach ich jetzt mal.
Genau.
Hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an.
Ja, aber genau. Also es wird eine Qualitätsprüfung und eine Gestaltungsprüfung muss man durchlaufen. Mhm.
Ja, nächstes Jahr steht ja dann was Großes an. Also auch in dieser Galerie.
Ja, nächstes Jahr wird die Landesausstellung, die alle 2 Jahre stattfindet, in Schwäbisch Gmünd sein, bei uns im Labor im Chor und in der angrenzenden Galerie. Die Landesausstellung wird organisiert vom Wirtschaftsministerium und vom Bund der Kunsthandwerker gemeinsam, und dort zeigen sich die besten Kunsthandwerker, Kunsthandwerkerinnen mit ihren Arbeiten. Es ist wie so eine Leistungsschau.
Ja, ja.
Und es werden auch die Staatspreise vergeben. Staatspreis für Kunsthandwerk ist, ja, ich denke, die höchste Auszeichnung im Land, die es für Kunsthandwerk gibt.
Und da kommen aber wahrscheinlich auch Galeristinnen und Galeristen, die sagen, oh, das ist jetzt interessant, können Sie bei uns ausstellen?
Wäre super. Ja. Kommt sicher.
Ja, das heißt also auch, Ihre Arbeit oder Ihr Projekt wird alles gut, da wird ja noch alle, nee, wird alles wieder gut. Das wieder habe ich jetzt vergessen. Ja, wird alles wieder gut. Das heißt, da werden Sie also schon noch mehr als diese 5 Landschaften machen. Da wird schon noch was zusammenkommen. Wie viel Leute hatten Sie denn interviewt? So insgesamt?
Also ich habe jetzt 6 Leute interviewt. Mhm. Das werden 5 Landschaften.
Ja, also kommt noch mal.
Da kommt, also ich, man ja, also noch, und Leute interviewen macht mir Spaß.
Ja. Mir auch. Ja. Ja, also das hört sich doch ganz vielversprechend an. Und da ist halt dann aber, das ist also, ja, da ist dann alles Mögliche dabei, also auch Holz.
Genau,
und so.
Bei der Landesausstellung sind tatsächlich alle Gewerke, wie auch bei uns sonst in der Galerie, Labor im Chor. Das sind Holzarbeiten, es ist Textil, es ist natürlich Keramik, auch Schmuck, sehr viel Schmuck. Gerät, das heißt Silberschmiede. Haben wir noch was vergessen? Leder gibt es bestimmt auch, Papierarbeiten.
Ja. Irgendjemand hat mal mit Tonbändern gearbeitet.
Ja, genau, die Tina. Ja.
Genau, also man kann alles Mögliche da.
Ja, verschiedene Materialien, werden da gezeigt. Und es ist tatsächlich eine ganze Bandbreite, das ist auch interessant, die wir auch in der Galerie abbilden, von Arbeiten, die in den Designbereich gehen, bis zu, an dem Ende würde ich mich verorten, die dann auch Übergänge haben zur freien Kunst. Die ganze Bandbreite ist da.
Frau Osterland, bevor wir es vergessen, Sie haben natürlich bei Ihrer Galerie, bei Ihrer Werkstatt auch eine Internetpräsenz. Wenn Sie noch mal ganz kurz die Adresse sagen.
Ja, ja. Das ist www.alki-osterland.de. Das ist meine eigene. Und fürs Labor im Chor ist es labor-im-chor.de.
Wobei man das Alki mit A-L-K-I-E schreibt.
Genau.
Ja. Das, ja, jetzt komme ich zu meiner Standardfrage. Was habe ich denn eigentlich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden? Vielleicht irgendwelche kommenden Ausstellungen, solche Sachen. Einfach mal, was habe ich?
Also die tatsächlich jetzt in der Galerie, die Ausstellung ist von Jan Wege. Es ist ein Silberschmied, die ist sehr sehenswert. Dann in der Zwischenpause eben diese Preview zu dem Projekt Wird alles wieder gut am 6. November, das ist der Samstag. Und dann ab 26. November ist unsere Weihnachtsausstellung. Da haben wir 12 Kollegen, Kolleginnen eingeladen mit Eisen, Hüten, Keramik, Leuchter, vor allen Dingen Schmuck, ganz schönen Schmuck. Da findet man auf jeden Fall schöne Weihnachtsgeschenke für sich selber oder für andere. Die Ausstellung geht bis 6. Januar.
Ist also mehr so eine Verkaufsausstellung?
Oder das ist
so?
Tatsächlich die Verkaufsausstellung, während andere Ausstellungen sind thematische Ausstellungen. Ja, aber die Weihnachtsausstellung ist tatsächlich dazu angelegt, dass man sich mit schönen Dingen umgeben kann.
Ja, haben Sie noch irgendwelche Projekte so? Oder vielmehr, das eine ist ja so ein Projekt, aber sonst noch was irgendwo, was wo Sie sagen, oh, da habe ich schon, da geistert schon was in meinem Kopf rum.
Ja, es laufen ja immer mehrere Sachen im Hintergrund. An was ich noch gerade bin, ist an Schmuck aus Beton.
Ah, da bin ich ja gespannt. Das
ist
ja
wenig Glas, aber ein bisschen brachialer, ja.
Ah, okay, also da bin ich gespannt. Vielleicht können Sie ja dann nochmal kommen und ja. Beton mitbringen. Ja, es gibt ja sogar so eine Architektur-Genre, Brutalism.
Ja, ja genau, so ähnlich, so ähnlich wird es.
London,
so
was schon, okay. Ja, bei uns der Gast war Alki Osterland und sie hat ihre Glaswerkstatt und ihre Arbeit in Schwäbisch Gmünd vorgestellt. Ja, Frau Osterland, ganz herzlichen Dank. Das war eine sehr kurzweilige Sendung und ich meine es jetzt wirklich ernst auch. Vielen Dank für Ihr Lachen. Wirklich.
Dankeschön.
Das war die Plattform mit Roni Arnold. Tschüss, bye bye. Macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.